Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Für die einen ist es ein längst überfälliger Schritt, für die anderen eine absolute Fehlentscheidung. Die Legalisierung von Cannabis. Man kann sich drüber streiten, Fakt ist aber, Besitz und Konsum von bestimmten Mengen sind für alle über 18 unter gewissen Vorgaben erlaubt. Deshalb geht es bei uns heute darum, wie gehen wir damit um und was sollte man über Cannabis wissen? Dazu ist heute Ralf Hermannstädter bei mir zu Gast. Er leitet die Caritas-Fachambulanz für junge Suchtkranke München. Hallo Herr Hermannstädter, schön,
Hallo,
dass Sie da
Frau
sind.
Hallo, grüß Sie.
Wie wirkt denn Cannabis auf den Körper? Was passiert im Körper, wenn man Cannabis konsumiert?
Also da würde ich jetzt zunächst mal das Gehirn als Bestandteil des Körpers sehen wollen, weil das Cannabis ja zuallererst an den Rezeptoren im Gehirn andockt. Es gibt auch noch an anderen Körperstellen Rezeptoren, aber so die Hauptwirkung entfaltet sich über das Gehirn. Das heißt, wir haben Rezeptoren, wo es andockt und dann wird das übersetzt in eine Reaktion. Und das ist eine psychoaktive Substanz, die dann eben entsprechende, sage ich mal, Emotionen und sonstige Reaktionen hervorruft. Also erstmal, es gibt hunderte verschiedene Cannabisarten, es gibt über 100 Cannabinoide, Wirkstoffe im Cannabis in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und deswegen, glaube ich, kann man so ein bisschen differenzieren. Ich würde mal versuchen, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, was passiert so im Gehirn, ja. Also das betrifft dann im Endeffekt mehrere Bereiche. Zuallererst das Denken, die Denkmuster, die üblichen Denkmuster gehen in den Hintergrund und es entstehen so ganz neue Denkmuster. Mitunter kann man das auch als Kreativität erleben oder als Einsichten, dass man sagt, ja, so habe ich das ja noch nie gesehen. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis und das ist so ein Effekt, dass ich glaube, das wird auch so ein bisschen in manchen Kulturen von Schamanen und so weiter benutzt, dass die sagen, ich komme da in neue Bereiche.
Also irgendwo bewusstseinserweiternd.
Genau, bewusstseinserweiternd, ja. Dann ist es auch so, dass das Kurzzeitgedächtnis mitunter gestört ist. Das heißt, es kann schnell passieren, dass ich so den Faden verliere oder Sachen, über die vor ein paar Minuten gesprochen wurde, dass ich die schon wieder vergessen habe. Das wird dann häufig auch als lustig empfunden im Kontext mit anderen und da kann auch gerne gelacht werden. Also eine Art Lachflash beim Cannabis ist jetzt auch nicht unüblich, so nennt man das. Das führt allerdings auch dazu, dass die Zeit anders wahrgenommen wird und deswegen scheinbar sehr langsam vergeht. Das heißt, alles ist sehr langsam. Es gibt ein, sage ich mal, gesteigertes Bewusstsein. Sachen werden intensiver wahrgenommen, teilweise auch anders wahrgenommen. Teilweise haben Leute berichtet, sie haben ein Lied gehört und das war jetzt ganz anders. Da haben sie irgendwo im Hintergrund eine Geige, die haben sie vorher noch nie wahrgenommen. Und alles hat so eine andere Qualität. Also das sind so die Sachen im Bewusstsein. Und es hat in der Regel eine euphorische Wirkung, es hat eine beruhigende Wirkung. Es ist schlafanstoßend, das heißt, es macht müde. Es ist appetitanregend. Das sind dann so die mittelfristigen Geschichten. Es wird ja auch in der Medizin eingesetzt. Das heißt, es gibt ganz, 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 ganz viele Wirkungen. Es ist schmerzlindernd, es ist entzündungshemmend. Es wird sogar in Krebstherapien eingesetzt. Also ganz breites Spektrum, wie es auf den Körper wirkt.
Also es wird positiv wahrgenommen, eben in diesem Rauschzustand sich zu befinden. Wo liegen denn die negativen Folgen des Konsums? Also gerade wenn, könnte ich mir vorstellen, wenn der Rauschzustand nachlässt, spätestens dann treten wahrscheinlich auch negative Folgen auf.
Also tatsächlich bei all diesen Effektenbereichen habe ich jetzt erstmal die positiven aufgezählt, aber natürlich gibt es auch negative. Sonst gibt es überhaupt keinen Grund, das irgendwie zu verbieten oder so lange. Es gibt auch negative Effekte in all diesen Bereichen. Das kann auch dazu führen, dass jemand desorientiert wird, wenn er seine normalen Denkmuster nicht mehr hat, auf die zurückgreifen kann. Es kann zu Angstzuständen kommen. Es kann dazu kommen, dass ich irgendwie, ja, sage ich mal, auch die Orientierung verliere, so als kurzfristige Folge, Panikattacken bekomme.
Also nicht nur positive Gefühle werden verstärkt oder intensiver wahrgenommen, sondern auch negative Gefühle können
das
sein.
Ja, genau, das ist auch gut ausgedrückt. Also im Endeffekt kann es auch sein, dass ich vielleicht konsumiere, um etwas Negatives zu überdecken, aber das dann noch stärker rauskommt, da ich ja auch nicht auf meine üblichen Denkmuster zurückgreifen kann. habe ich auch nicht unbedingt so automatisch meine Bewältigungsstrategien dann parat, die dann funktionieren, weil ich so gewissermaßen einen anderen Bezugsrahmen habe, in dem ich mich noch nicht so gut auskenne. Außer vielleicht mit zunehmender Übung, was ja dann auch wieder andere Konsequenzen hat. Und es hat teilweise auch ganz gravierende Folgen. Mitunter kann es Psychosen auslösen. Also das ist dann wirklich also ganz gravierend. Und es kann süchtig machen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man süchtig ist, ca. 10% werden süchtig von den Konsumenten. Dann ist das eine Sache, mit der man sich sein Leben lang auseinandersetzen muss. Also das muss einem auch bewusst sein. Es ist eine Droge und die hat natürlich ihre Konsequenzen. Und langfristig kann es auch sich sehr stark auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken. Amotivationales Syndrom, das heißt, ich habe keinen Antrieb mehr. Und bei diesen kognitiven Einschränkungen, die bei Erwachsenen, gehen die nach relativ kurzer Zeit, einen Monat oder so zurück. Bei Jugendlichen ist das nicht ganz sicher. Möglicherweise bleibt das. Der Punkt ist der, dass in einem bestimmten Alter, in der Adoleszenz, man könnte eigentlich sagen bis 21, deswegen gibt es auch Kritik, dass das Einstiegsalter 18 ist, dass sich in diesem Zeitraum das Gehirn entwickelt und eigentlich komplett umgebaut wird. Und man sehr, sehr viel lernt und das Gehirn entsprechend auch sich anpassen muss. Und wenn ich zum Beispiel lerne, ich habe einen speziellen Zugang zur Belohnung, dann kann das Gehirn das einbauen. Mhm. Und dann ist das eingebaut und das kann dann überdauernd sein. Oder wenn ich sage, wie gehe ich mit Frust um? Wenn ich sage, ach, da gibt es Stress, jetzt kiffe ich mal, kann das ein Bestandteil sein? Okay, so gehört sich das, kiffen bei Stress. Ja, und das sind dann im Endeffekt, denke ich mal, Entwicklungen, die niemand sich wirklich wünscht. Und auch manch andere Sachen, manchmal, man muss seine Erlebnisse machen, seine Erfahrungen machen. Und wenn ich immer so einen Filter habe, kann ich die vielleicht auch nicht so wirklich wahrnehmen oder machen, wie sie eigentlich so, sage ich mal, vorgesehen sind vom Leben.
Also gerade in so einer Zeit eben, wo sich das Gehirn dann noch entwickelt und wo man viele neue Erfahrungen macht, da ist es dann gefährlich, dass man dann eben sich so dran gewöhnt, einfach in bestimmten Situationen zum Joint zu greifen.
Das kann man genauso sagen.
Ab wann wird es denn problematisch? Also wann beginnt denn eine Sucht? Kann man das irgendwo dran festmachen, an irgendwelchen Kriterien?
Das ist natürlich individuell. Okay ist, wenn ich kein Problem wahrnehme, denke ich mal.
Und auch die anderen nicht, hoffentlich.
Und auch die anderen nicht. Sobald die anderen ein Problem wahrnehmen, habe ich in der Regel dann auch eins. Also im Endeffekt, es wird da schon bedenklich, wenn ich irgendein Mittel, Cannabis oder jedes andere, benutze, um, sage ich mal, negative Gefühle auszublenden, um Stress zu minimieren, wenn es eine sogenannte Funktion hat. Wenn ich sage, um das und das zu erreichen, nehme ich oder konsumiere ich oder mache ich das oder das. Das heißt, es ist dann quasi eine Bewältigungsstrategie und dadurch lerne ich andere Bewältigungsstrategien nicht oder ich gewöhne sie mir ab. Das heißt, ich erziehe mich selber im Laufe der Sucht immer weniger auf meine innere Stimme zu hören und auf die warnende innere Stimme und programmiere mich quasi so in Richtung. Und das ist dann auch so eine Schwächung, die dann später mal im Laufe einer Therapie im Endeffekt dann auch, sage ich mal, rückgängig gemacht werden muss, so dass man wieder anfängt, sich selber zu vertrauen. Weil wenn ich mir selber ständig mich quasi sabotiere, dann kann das mitunter auch so eine Natur von mir werden und dass ich auch in anderen Bereichen dann mir nicht mehr traue. Ja. Und es wird dann auch schwierig, wenn ich das häufig mache, regelmäßig mache, wenn ich die Dosis steigere, was ja nicht ausbleibt, es gibt ja einen Gewöhnungseffekt. Und ich denke mal, es gibt auch Diagnosekriterien. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten ist, bei allem, das kann jetzt Cannabis sein, das kann aber auch von mir aus Handykonsum sein oder Alkohol oder was auch immer oder Netflix oder ich merke, etwas tut mir nicht gut, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wenn ich das wahrnehme, dann lohnt es sich mal genauer hinzuschauen. Und es gibt ja viele Anlaufstellen, vielleicht kann man da einfach mal einen Termin ausmachen und das abklären lassen. Also man braucht auch keine Angst haben, man wird da wieder, wir sind alle Profis, das ist unser täglich Brot und es gibt nichts, was uns zu gering ist, es gibt keine doofen Fragen, wir machen das natürlich gerne und man kann mit jeder Frage gerne kommen, manchmal auch anrufen, auch das ist möglich, aber auch mal vorbeikommen und sich anhören, was sagt denn Experte dazu. Wir werden bestimmt nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, au, du darfst es nicht, oder wieso, also wir hören zu und wir liefern unsere Sicht dazu. Und natürlich kann jeder Betroffene dann damit machen, was er für richtig hält. Oder jede Betroffene, jeder Betroffene.
Mhm. Mit welchen Problemen kommen denn die Süchtigen zu Ihnen? Also worunter leiden die körperlich wie psychisch?
Also da ist es tatsächlich so, dass die Leute, die es gibt, sage ich mal, der Großteil wird vom Gericht geschickt. Die haben jetzt vordergründig erstmal das Problem, dass sie kommen müssen. Ja, müssen einfach kommen, werden vom Gericht geschickt, haben überhaupt keinen Bock.
Also die haben da überhaupt nicht so dieses Problembewusstsein?
Erstmal nicht. Es ist dann auch so, es gibt dann mitunter auch ein Programm, das nennt sich Cariflex, das auch für diese spezielle Klientel zugeschnitten ist. Da geht es auch eher um Austausch und Information. Und es sind überwiegend männliche Klienten. Und da geht es schon auch darum, erstmal in der Gruppe keine Schwäche zu zeigen und so weiter. Und man ist im Endeffekt ja so der Coole. Und wer ist noch cooler als der andere? Und das ist nicht automatisch so, dass ein Problembewusstsein mitgebracht wird. Aber das kann sich nach relativ kurzer Zeit ändern. Wenn die auch merken, da ist niemand, der jetzt gegen uns ist, der uns das verbieten will, sondern einfach mit uns drüber reden. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, es gibt immer auch einen negativen Aspekt. Und den können die Konsumenten auch nicht wirklich leugnen, spätestens wenn ein anderer sagt, hey, das ist doch gar nicht so, dann kann der dann auch nicht wirklich das leugnen. Also am Ende, denke ich, wird jeder auf Farbe bekennen, dass es nicht nur positive Seiten gibt. Und dann wird eben auch über das geredet, nämlich dass so eine Antriebslosigkeit, Lethargie, Motivationsverlust, ich werde in der Schule durchgereicht, ich kriege es in der Ausbildung nicht wirklich hin, ich verpenne, ich verschlafe, ich bin gereizt. Es ist ja irgendwann auch so, dass sich der Körper gewöhnt und dann muss ich es regelmäßig machen, sonst macht auch die Stimmung nicht mit. Und das sind dann schon so die Folgen. Also im Endeffekt sind es dann auch soziale Folgen. So, die Leute ziehen sich zurück, sie ziehen sich aus dem, sage ich mal, Standardfreundeskreis zurück. Sie suchen sich neue Freunde, die dann auch, sage ich, drogenaffin sind. Und kann mitunter, je nachdem, auch soziale Isolation, alle Möglichkeiten.
Ist es denn möglich, zu einem verantwortungsvollen Konsum zu kommen? Oder, ich meine, natürlich ist immer das Beste, nicht zu kiffen. Aber wenn jetzt ein Cannabiskonsument sagt, ich möchte meinen Konsum einfach einschränken, ist das möglich?
Natürlich ist es möglich. Also es gibt auch in anderen Bereichen Programme, zum Beispiel kontrolliertes Trinken, wo das Ziel ist, auch, sage ich mal, erfolgreich. Es gibt auch im Rahmen des Candice-Programms die Möglichkeit zu reduzieren. Und ein Teil jeglicher Therapie ist natürlich auch die Bewusstmachung, die Selbstbeobachtung, die Auslöser, warum mache ich das, in welchen Situationen. Und wenn ich dann merke, da ist ja wieder eine Situation, die ich jetzt öfter schon vor Augen hatte, kann das auch dazu führen, dass ich das hinterfrage, muss ich denn jetzt tatsächlich, das ist auch eine Übungssache, jetzt konsumieren, habe ich Alternativen? Was könnte denn sein, wenn ich konsumiere? Wie wäre es, wenn ich nicht konsumiere? Also, dass man diese Automatismen auch mal hinterfragt. Und dann kann es durchaus sein, dass ich zu bestimmten Gelegenheiten im besten Fall vielleicht, wenn es mir gerade gut geht, um die Party noch lustiger zu machen, dass ich dann konsumiere und nicht, wenn es mir schlecht geht zum Beispiel, um den negativen Gefühlszustand zu überdecken. Aber leichter ist es komplett, einen Fokus zu haben und zu sagen, ich lasse es ganz. Also wie ich rede jetzt vom Stadium einer fortgeschrittenen Gewöhnung bis hin zur Sucht. Ja, also wenn ich sage, das ist mir alles zu viel und ich möchte einen Weg daraus aus dieser Intensität und Qualität des Konsums, dann wäre es leichter, komplett zu verzichten, weil das klar ist, weil es da keine Abwägung gibt, weil es da nicht ein ach, jetzt vielleicht doch mehr oder, also das ist dann, es ist klar, ich mache es nicht mehr.
Es wird typischerweise immer von Cannabis als Einstiegsdroge gesprochen. Ist wahrscheinlich oft so, dass bevor man zu härteren Drogen greift, vielleicht schon davor mal Cannabis probiert hat, aber man hat wahrscheinlich auch schon mal Alkohol probiert vorher. Ist durch diese neue Gesetzgebung, dass Cannabis jetzt nicht mehr verboten ist grundsätzlich, das vielleicht anders einzuordnen, ähnlich wie Alkohol?
Das müsste man abwarten. Also es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Es kann natürlich kommen, im Endeffekt, so die klassischen Einstiegsdrogen sind Alkohol und Zigaretten, die auch Drogen sind. was bisher bei Cannabis der Fall war, ist, dass es der Einstieg in die Kriminalität ist und in diesem kriminellen Milieu eben auch andere Drogen beheimatet sind. Also das heißt, wenn ich eine bestimmte Schwelle übertrete, dann ist der Weg zur nächsten Stufe näher, als wenn ich die Schwelle gar nicht übertrete, weil dann komme ich in die Kreise gar nicht. Und das war dann im Endeffekt, könnte man sehen, dass es irgendwo der Einstieg war, sage ich mal, in ein bestimmtes Milieu vielleicht. Ja. Aber als Droge, nein, also Cannabis war bisher keine Einstiegsdroge. Wie das wird, das muss man alles abwarten. Aber im Endeffekt, dieser Begriff Einstiegsdroge, der kommt ja auch aus einer Zeit, als es noch kein Internet gab und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung ein ganz anderes war, die Informationsdichte eine ganz andere war. Und tatsächlich bin ich der Meinung, könnte man schon viel früher hinschauen, zum Beispiel bei Zucker, bei Kindern. Das meine ich so.
Ja,
also so als Prägung für Belohnungssystem, für die Möglichkeit, Frust auszuhalten, auch Ablehnung auszuhalten. Und wie gehe ich damit um? Wann gebe ich dem Kind Süßigkeiten? Vielleicht zum Trost oder als Belohnung. Also das sind so Sachen. Oder auch Medienkonsum. Gebe ich dem Kind den Tablet, weil ich meine Ruhe will? Oder ist eigentlich schon die Zeit rum, aber ich habe gerade was anderes zu tun? Oder das sind so Sachen. Oder das Kind ist traurig, hier, schau den Film an. Solche Sachen. Und da wird das Gehirn schon geprägt. Und auch der Zugang zu Belohnung von außen, so ein bisschen schon auf den Weg gebracht.
Also die Gefahr, süchtig zu werden, hängt einfach auch immer mit diesem Belohnungssystem zusammen, das wir uns irgendwo antrainieren, oder?
Ganz genau. Mhm. Es läuft alles übers Belohnungssystem. Also im Endeffekt möchte ich mich belohnen.
Also so ein paar kleine Belohnungen, sage ich mal, braucht man ja aber auch irgendwo im Leben oder so im Alltag. Also wenn man jetzt irgendwie was gut gemacht hat im Job, hat was geklappt, dann ist es doch auch schön, dass man sagt, so und jetzt gönne ich mir hier einen schönen Cappuccino und ein Stück Kuchen.
Unbedingt, na klar, unbedingt. Also das ist geht mir gar nicht darum zu sagen, Belohnung ist verdächtig, also überhaupt nicht. Und belohnen Sie sich, wo Sie können. Es geht halt immer auch darum, wie mache ich das, wann mache ich das. Man sagt ja volksmundlich, am schönsten ist, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, und das ist tatsächlich so auch einer der größten Auslöser für Belohnung und auch birgt die Gefahr für Wiederholung, wenn ich etwas Negatives beenden kann. Und da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Also wenn ich jetzt einen stressigen Tag hatte, dass ich sage, jetzt trinke ich mal 3 Bier, 4 Bier, 5 Bier oder das ist auch eine Art von Belohnung und da würde ich dann schon genauer hinschauen. Selbst das ist möglich. Es gibt es nicht, wo man sagt, ja, bloß nicht das machen. Nur man sollte immer bewusst bleiben, was tue ich da und aus welchen Gründen tue ich das, wie häufig tue ich das. Und dann ist es völlig okay. Auch ein Rausch ist okay. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, keiner, so funktioniert das Leben auch nicht.
Ja, aber jetzt ist ja zum Beispiel das Feierabendbier völlig akzeptiert in der Gesellschaft, während wenn man jetzt vielleicht sagt, ich hatte jetzt einen stressigen Tag, jetzt setze ich mich auf die Terrasse und rauche gemütlich einen Joint. Wird das auch so akzeptiert werden in der Gesellschaft? Wird es sich etablieren? Was denken Sie?
Wenn es dabei bleibt, es gibt ja auch Beispiele, wo solche Gesetzesänderungen rückgängig gemacht werden, zum Beispiel in Thailand. Und es gibt ja auch Stimmen, die das kritisch sehen und nicht wollen. Brauchen wir gar nicht so weit weg in Bayern, dass wir diese Stimmen wahrnehmen. Also wenn das so dabei bleibt und man genug Zeit hat, denke ich, wird das so sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, dann wird ein Joint am Feierabend legitim sein.
Mhm. Also Sie sagen ja auch, weil Sie gerade gesagt haben, ein Rausch
gesellschaftlich anerkannt. Entschuldigung, ja.
Ein Rausch ist auch mal okay,
ja.
Weil es ist vielleicht auch besser, als sich etwas strikt zu verbieten. Mhm. Aber muss man vielleicht bei Cannabis noch genauer hinschauen, noch vorsichtiger sein als jetzt zum Beispiel beim Alkohol?
Bei Bewertungen würde ich mich grundsätzlich zurückhalten. Wenn ich eine Psychose habe, ist das individuell für mich dann der Worst Case und deswegen fällt es mir schwer, da so eine Bewertung abzugeben. Aber jetzt die Gefahren, die vom Cannabis ausgehen, sind auch wissenschaftlich fundiert geringer als die von Alkohol ausgehen. Und man kann von Cannabis zum Beispiel nicht sterben. Also sie können sich nicht so weit überdosieren, dass sie sterben an Cannabis, an Alkohol schon. Und zum Beispiel Alkohol ist ein bekannter Auslöser von Krebs, hat viele Begleiterkrankungen zur Folge bei chronischem Konsum und mitunter auch bei moderatem Konsum ist er nicht gesund. Das ist längst erwiesen. Deswegen würde ich sagen, jetzt tatsächlich von der Schädlichkeit ist Cannabis weniger schädlich.
Okay, also das ist ja eigentlich schon mal eine starke Aussage. Vielleicht nimmt die auch manchen besorgten Eltern jetzt so ein bisschen die Angst.
Ja, möglicherweise. Also ich möchte jetzt aber auch nicht, dass das Ganze so ein bisschen auf die harmlose Schiene kommt. Also es ist eine Droge. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es ist eine Droge und keine Droge ist per se erstmal harmlos.
Ja, also ist jetzt vielleicht, kann man sagen, wir wollen jetzt Cannabis nicht oder die Gefahr nicht herunterspielen, sondern vielleicht eher auch mal zu einem kritischeren Denken Alkohol gegenüber aufrufen. Also Alkohol ist einfach dadurch, dass es so ständig in unserer Gesellschaft etabliert wird, also bei jedem Geburtstag, überall, wenn es was zu feiern gibt, wird mit Sekt angestoßen, abends man trinkt das Feierabendbier. Es ist einfach so, es gehört so dazu für viele und da verläuft dann vielleicht auch mal der Weg in so eine Sucht sehr schleichend. Vielleicht auch da eher dazu raten, da mal den eigenen Alkoholkonsum kritisch zu hinterfragen, oder?
Selbstverständlich. Also Alkohol ist auch eine Droge, auch wenn es jetzt bei vielen anders verortet wird. Also viele denken, Alkohol ist Alkohol und eine Droge ist eine Droge, aber tatsächlich ist Alkohol auch eine Droge und keine leichte Droge und hat massive gesundheitliche Konsequenzen, wenn man abhängig ist. Und im Endeffekt, also das, was Sie sagen, natürlich kann ich eben nur raten, mit Alkohol und auch mit jeder anderen Droge ganz bewusst umzugehen und hinzuschauen und auch das nicht zu verharmlosen. Und nur weil es jeder macht und nur weil es überall anerkannt ist, muss es noch lange nicht richtig sein für mich.
Was sollten denn Eltern jetzt vielleicht wissen oder können Sie Eltern, die sich jetzt Sorgen machen, Mensch, mein Kind kommt jetzt irgendwie im Laufe der Pubertät wahrscheinlich nicht nur mit Alkohol und Nikotin in Kontakt, sondern wird früher oder später vielleicht auch mal mit Cannabis konfrontiert werden, ihm Cannabis angeboten werden. Was können denn Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben? Oder wie kann man jetzt Eltern für dieses Thema sensibilisieren?
Also grundsätzlich wäre es natürlich optimal, wenn Eltern mit ihren Kindern gut im Kontakt sind, wenn sie sowieso mit ihnen regelmäßig sprechen, wenn die Kinder sich öffnen, wenn die Eltern, sage ich mal, auf Probleme der Kinder nicht mit Überforderung oder Abwehr reagieren, sondern auch zuhören, auf Augenhöhe zuhören, dann ist die Basis schon mal sehr gut, über jedes Thema zu sprechen und natürlich auch Cannabis. Und ich würde das unbedingt empfehlen, also nicht krampfhaft und nicht zwanghaft so. Man kennt ja diese Gespräche, so Junge, ich muss jetzt mal mit dir reden, du bist in diesem Alter. Ich denke, so wird das heute auch nicht mehr gemacht und hat damals schon nicht funktioniert. Aber gut in Kontakt bleiben und wichtig ist, dass man sich selber auch bei diesem Thema reflektiert und dem Kind auch mitteilt, was selber in einem vorgeht auch. Also, dass man sich Sorgen macht, dass man Angst hat deswegen, wie das Kind das sieht, das Kind immer auf Augenhöhe mit einbeziehen. Wie siehst du denn das? Meine Befürchtung ist, dass das so und so sein könnte und dann habe ich mir vorgestellt, dass das vielleicht so und so läuft und siehst du das vielleicht anders? Und ich würde auch nie dazu aufrufen, jemanden zu verraten. Aber man kann durchaus nachfragen, wie ist es denn? Kennst du das vielleicht? Da muss keiner Namen nennen. Da würde ein Kind ablocken. Die Peergruppe ist in diesem Alter mitunter wichtigerer Bezugsrahmen als die Eltern. Aber man darf nicht unterschätzen, die Eltern sind auch einer. Und auf jeden Fall ehrlich mit dem Kind darüber reden und weder problematisieren noch verharmlosen und eine eigene Position beziehen. Und die kann auch sein, in meiner Idealvorstellung oder wenn ich mir was wünschen könnte, dann würdest du das nicht machen. Das wäre für mich, aber du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Im Endeffekt, ich bin immer da, aber ich würde es mir wünschen. Und was natürlich auch wichtig ist, was für ein Vorbild bin ich? Wie ist mein Konsum? Wie ist mein Alkoholkonsum? Kiffe ich selber? Das sind solche Sachen, die natürlich eine Rolle spielen.
Wenn man jetzt überlegt, es einfach mal auszuprobieren, weil jetzt hat man einfach nicht mehr die kriminelle Schiene dabei, sondern ja, wenn man sagt, ich würde es einfach mal gerne probieren, wie das ist, wie das wirkt, Gibt es da auch irgendwie einen Rat, in welcher Umgebung man das vielleicht am besten macht? Oder, also wir wollen jetzt natürlich niemanden zum Cannabiskonsum verleiten oder aufrufen. Aber gibt es da vielleicht ein paar Ratschläge für einen sicheren Konsum?
Alle, die es probieren wollen, überlegt euch gut, ob ihr es wirklich wollt. Am Endeffekt ist es auch eine Schwelle, die überschritten wird. Man konsumiert eine Droge oder eine weitere Droge. Also das würde ich eben mitgeben. Überlegt euch das gut. Und wenn, dann macht es bewusst. Also es ist im Endeffekt immer eine Droge. Und wenn ich dann so, sage ich mal, ein bestimmtes Tabu gebrochen habe, ich kann das nicht mehr zurücknehmen. Das wäre der eine Teil. Aber wenn, dann würde ich sagen, genau schauen, was ich da konsumiere. Genau schauen, dass ich nicht zu viel konsumiere, sonst kann der Spaß ganz schnell nach hinten losgehen. Mit Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufproblemen, Herzrasen, Verwirrtheitszuständen, Angstzuständen und so weiter. Und dann ist das überhaupt nicht mehr lustig. Und vielleicht auch mit jemandem, der das schon kennt und dem ich vertraue. Oder vielleicht auch mit jemandem, der nüchtern bleibt, der dann quasi ein fester Bezugspunkt ist für mich, wenn ich vielleicht mich nicht mehr ganz so auskenne. Also das wären so die Sachen, wo ich sage, wenn es sein muss, dann wäre das eine gute Idee, das so zu machen. Und vielleicht auch mit einem Limit, dass ich sage, ich konsumiere eine bestimmte Menge und dann warte ich erstmal ab, was passiert und schaue, weil nicht jede Droge gefällt jedem. Nicht jede Droge funktioniert für jeden gleich. Das heißt, vielleicht ist es gar nichts für mich und löst bei mir etwas aus, was ich gar nicht will. Also vorsichtig. Und ja, das wären so ein paar Bedingungen, wo ich sagen würde, das würde ich empfehlen.
Die Sache ernst nehmen und mit Vorsicht.
Ja, so ein bisschen rantasten und schauen.
Wie hilft denn jetzt konkret Ihre Einrichtung dabei? Also Sie haben schon ein paar Formen der Therapie angesprochen. Sie haben auch gesagt, es werden bestimmte Denkmuster versucht umzubauen. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, wie so eine Therapie vonstatten geht?
Also Therapie ist dann tatsächlich ein Prozess, der über längere Zeit geht, Minimum 6 Monate mit Vorbereitungszeit, sage ich mal, vielleicht 9 Monate. Und da geht es darum, erst einmal so ein bisschen Biografiearbeit zu machen. Wo komme ich her? Wer bin ich überhaupt? Da kann man schon sehr viel lernen, auch über das Gegenüber. Grundsätzlich wichtig ist immer genau hinhören, also nicht mit einem eigenen Plan reingehen. Jetzt wird das so und so laufen, weil es läuft immer so, wie die Klienten quasi sich einbringen. Die geben im Endeffekt so den Kurs vor. Wir begleiten und wir fragen nach und natürlich ist es auch ein bisschen Manipulation zum Besten der Klienten, aber niemals so, sage ich mal, hintenrum. Das heißt, wir stellen Fragen und durch die Antworten der Klienten versuchen wir ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, vielleicht auch für bestimmte Probleme, die bisher ausgeblendet wurden oder nicht wahrgenommen wurden. Und dann wird es im Prozess auch darum gehen, zu sehen, was sind so die Auslöser, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also im Endeffekt muss ich das denn machen. Und dann geht es viel darum auch zu sehen, was sind denn Risikosituationen oder Hochrisikosituationen. Und das muss man sich im Vorfeld bewusst machen. Zum Beispiel, ich bin mit Freunden auf einer Feier. Das ist so. Und mir wird was angeboten. Und wie stehe ich jetzt da, wenn ich ablehne? Da darf man nicht warten, bis es soweit ist. Aufgabe der Therapie ist auch, auf solche Situationen vorzubereiten und eben abzufragen, was sind denn bei Ihnen die Auslöser und was könnte denn passieren, was müsste passieren, dass Sie wieder konsumieren. Wie können Sie eine Alternative dem entgegensetzen, dass Sie es nicht tun? Und dann gibt es alle möglichen Strategien, zum Beispiel ich verlasse den Ort oder ich sage, ich möchte das nicht oder ich sage das mehrfach. Ich möchte nicht konsumieren, bitte bietet mir nichts mehr an, ich informiere meinen Freundeskreis. Also es gibt da verschiedenste Strategien zu sagen, ich begegne Risikosituationen oder ich habe Ärger in der Arbeit oder ich habe Stress mit dem Partner oder sonstiges oder ich habe Schmerzen oder ich fühle mich depressiv oder ich kann nicht schlafen. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass man sagt, ich probiere das, ich probiere Bewegung, ich probiere Sport, gerade bei Stress ein Wundermittel. Kann ich eben nur empfehlen, mit oder ohne Sucht. Ja, und auch ganz viel Arbeit an sich selber. Also wer bin ich, was mache ich, warum, wo möchte ich eigentlich hin, wie erreiche ich das? Ist es wahrscheinlicher, dass ich das mit oder ohne Drogen erreiche? Also wirklich zu sehen, was ist mir wichtig und ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dahin komme, wenn ich weiter kiffe? Oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn ich das mal komplett lasse oder einschränke? In Therapie, in dieser Zeit, da gibt es kein Einschränken, da ist Verzicht. Also im Endeffekt in dieser Zeit ist Abstinenz das Ziel, damit die Klientinnen und Klienten sich auch selber kennenlernen im Kontext ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das ist ein Lernprozess, eine Zeit des Lernens. Und da geht es auch im Endeffekt, geht auch Alkohol nicht in dieser Zeit, selbst wenn es mit Alkohol keine sogenannten Probleme gibt. Es ist eine psychoaktive Substanz und man soll sich selber kennenlernen, wie man funktioniert in allen Lebensbereichen ohne irgendwas. Das Gute ist, ich habe dann eben die Unterstützung durch Therapeuten, durch die Gruppe und kann Probleme ganz anders angehen, mit ganz verschiedenen Sichtweisen und auch mit der Möglichkeit, einfach mal zu reden, was ja auch hilft, ganz unterschätzt.
Ist immer gut.
Genau. Und man wird begleitet durch den kompletten Prozess. Und wenn man das schafft, dann ist eigentlich jeder, den ich jetzt so begleiten durfte, das ist ja auch ein Privileg, zumindest für mich, auf einem anderen Level.
Das ist ja eine gute Erfolgsquote.
Unbedingt, unbedingt.
Also es gibt auf alle Fälle Wege aus der Sucht. Es lohnt sich auch immer mal, den eigenen Konsum zu überprüfen, anzuschauen. All das kann man bei Ihnen machen. Man kann sich an Sie wenden.
Ja, natürlich. Man kann sich an uns wenden, im Grunde mit jeder Sucht. Im Grunde auch, wenn jemand anders betroffen ist. Also es gibt nichts, was wir nicht behandeln. Das ist die Fachambulanz für junge Suchtkranke. Im Therapieverbund Sucht der Caritas. Und im Therapieverbund Sucht werden dann im Endeffekt alles, was wir nicht anbieten, dann auch noch behandelt.
Also wer sich gerne an Sie wenden möchte, weil er noch Fragen zu dem Thema hat, also wir verlinken den Kontakt auch unter dem Podcast in den Shownotes. Und ja, damit sage ich für heute Tschüss zu Ihnen. Ich bedanke mich bei Ralf Hermannstädter. Danke, dass Sie uns so viel zu dem Thema erzählt haben und erklärt haben.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung und dass ich das hier alles erzählen durfte.
Und zu Ihnen sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, Ihre Lydia Jäger.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.